Die heutige Lesung steht im 2. Petrusbrief im 3. Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 13. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, Geliebte, in denen ich euch erinnere und euch eure reine Gesinnung wecke, damit ihr an die Worte denkt, die von den heiligen Propheten vorhergesagt sind, und an das Gebot des Herrn und Heilandes durch uns Apostel. Und wisst vor allem, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Leidenschaften leben und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn dies ist ihnen verborgen, dass der Himmel von jeher war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand haben durch Gottes Wort, wodurch die damalige Welt in der Sintflut vernichtet wurde. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, aufbewahrt auf den Tag des Gerichtes und des Verderben der gottlosen Menschen. Eins aber soll euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige für einen Verzug halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Buße findet. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, an dem die Himmel mit großem Krachen zergehen werden. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Da nun das alles zergehen wird, wie müsst ihr euch dann durch einen heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht auszeichnen, indem ihr wartet und hineilt auf das Kommen des Tages Gottes, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wort des lebendigen Gottes.
Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass dein Wort ein lebendiges Wort ist, das nie vergeht. Und so hilf uns nun durch dein Wort, dass wir die Ewigkeit ergreifen. In Jesu Namen. Amen. Ja, ergreife die Ewigkeit. Ich weiß nicht, haben wir die Folien oder? Ja, die kommen gleich noch. Das ist das Thema heute, Ewigkeit ergreifen. Was heißt das? Nun, es bedeutet im Licht der Ewigkeit, jetzt und hier zu leben. Und ich gebe zu, ich habe in der Vorbereitung gespürt, wie schwer es mir manchmal fällt, dass ich mein Leben so lebe, dass es auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Aber wie geht's dir? Und falls es dir ähnlich geht, warum ist das so? Warum fällt es uns so schwer? Nun, einerseits ist Ewigkeit einfach gedanklich schwer zu fassen. Es ist ein abstraktes Konzept. Aber ich glaube, oft hängen unsere Schwierigkeiten eher mit den vielen Dingen zusammen, die einfach viel präsenter sind im Hier und Jetzt. Man steckt im Alltagstrott, man kümmert sich um das, was eben erledigt werden muss. Man verfolgt seine Aufgaben und Ziele und dabei kann man völlig vergessen, dass Gott uns nicht für die Gegenwart geschaffen hat. Er verheißt uns die Ewigkeit. Oder wie der 2. Petrusbrief im 1. Kapitel, das wir nicht gelesen haben, schreibt, er verheißt uns den Eingang ins ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Er verheißt uns den Eingang ins ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und das, sagt der Apostel Petrus in Kapitel 1, ist die allergrößte und die kostbare Verheißung. Sie ist das Ziel deines Lebens. Umso wichtiger ist es, dass wir diese Verheißung nicht vergessen, sondern durch sie die Ewigkeit ergreifen. Falls es ein Trost ist, wir sind nicht die Ersten, die sich gegen das Vergessen wappnen müssen. Auch die ersten Christen, an die der zweite Petrusbrief gerichtet ist, brauchen Erinnerung. Und Petrus widmet diesem Thema Erinnerung seinen ganzen zweiten Brief. Und hier in der Lesung zitiert er deshalb von einer Gruppe von Menschen, die er Spötter nennt. Die Spötter gehen einen Schritt weiter als bloßes Vergessen. Wenn ihnen jemand etwas von Ewigkeit oder Wiederkunft von Jesus erzählen will, dann rollen sie genervt mit den Augen und fragen, wo ist denn die Verheißung seiner Wiederkunft? Es bleibt doch so oder so alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist, oder? Sie schauen sich die Welt an und wie die Welt funktioniert, und sie können kein Zeichen von Wiederkunft erkennen. Was ihnen ewig und unvergänglich erscheint, ist der Status quo. Es bleibt alles, wie es ist. Von Anfang an. Keine Verheißung, keine Hoffnung. Sie sind gefangen im Hier und Jetzt und versuchen, sich damit zu arrangieren. Und vielleicht, was uns am meisten zum Nachdenken anregen sollte, ist, dass uns Petrus im Kapitel 2 davor erzählt, diese Spötter, die waren mal Christen. Diese Spötter waren mal Christen. Und für ihn sind sie deshalb das warnende Beispiel gegen das Vergessen. Und er ist überzeugt, gegen ihr Gefangensein in der Gegenwart hilft die Erinnerung an die Ewigkeit. Und was den Apostel Petrus angeht, so ist er selbst ein leuchtendes Beispiel eines Menschen, der sein Leben im Licht der Ewigkeit lebt. Er schreibt den Brief wohlwissend, schreibt er in Kapitel 1, noch, dass er sein irdisches Zelt bald abbrechen muss. Die Ewigkeit ist ganz nah gerückt. Woher das weiß, bleibt ungewiss, aber es ist eine Zeit wachsender Christenverfolgung und seine Vermutung stellt sich auch als wahr heraus. Aber für Petrus ist es überhaupt keine Frage, wie er diese letzten verbliebenen Tage und Wochen verbringen will. Petrus will um jeden Preis die Erinnerung seiner Leser an Gottes Verheißung wachhalten. Er schreibt in Kapitel 1, er schreibt, ich will eifrig bemüht sein, dass ihr sie euch nach meinem Abschied ins Gedächtnis rufen könnt. Ich denke, diesen Wunsch können wir wahrscheinlich ganz gut nachvollziehen. Man will seinen Geliebten ein Vermächtnis hinterlassen, weitergeben, was uns wirklich wichtig, was uns wirklich am Herzen liegt. Und für Petrus sind es die Verheißungen Gottes. So schlägt das Herz des Apostels. Es schlägt für die Gemeinden, es schlägt für uns. Er ergreift die Ewigkeit für sich selbst und er legt sie anderen mit ans Herz. Ist das nicht eine gute Weise, wie man seine letzten paar Tage verbringen kann? Erinnerung ist also das Leitmotiv. Und in unserem Abschnitt nennt Petrus uns drei Erinnerungen, die uns helfen sollen, damit wir die Ewigkeit ergreifen. Erstens sagt er, erinnert euch an die Verheißungen im Herrn Jesus. Wenn wir die ersten Verse gemeinsam lesen, hier in unserem Abschnitt, zurück in Kapitel 3. Ich hoffe, ihr habt das offen vor euch. Wir werden uns das anschauen. Wenn wir die ersten Verse gemeinsam lesen, merken wir, dass diese Verheißungen viel, viel weiter zurückreichen als nur bis zum irdischen Leben von Jesus. Schaut euch Vers 1 an. Dort heißt es, dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, Geliebte. Und dann kommt es, in den ich euch erinnere und eure reine Gesinnung wecke, damit ihr an die Worte denkt, die von den heiligen Propheten vorhergesagt sind. Und an das Gebot des Herrn und Heilandes durch uns Apostel. Manchmal sagt mein Bild, sagt mehr als 1000 Worte. Das stimmt auch unter bestimmten Umständen, vor allem auch, weil wir so sehr auf visuelle Reize getrimmt sind. Aber wenn es um Verheißungen geht, dann sind Bilder bestenfalls Krücken. Denn Gottes Verheißungen sind unsichtbar, bis er sie verwirklicht. Wir müssen sie glauben, obwohl wir sie nicht sehen können. Und deshalb will Petrus seine Leser vor allem an Worte erinnern, an die Worte der heiligen Propheten, also des Alten Testaments, die Jahrhunderte vor Jesus geschrieben wurden, und an die Gebote des Herrn und Heilandes Jesus, dass er durch sie, durch die Apostel, an alle Christen richtet. Erinnerung funktioniert also durch Gottes Worte. Was ist also dann der erste Schritt, wie wir die Ewigkeit erreichen? Nun, ganz klar, wir greifen die Ewigkeit, indem wir unsere Bibeln greifen. Wir greifen die Ewigkeit, indem wir unsere Bibeln ergreifen. Unsere Bibeln sind viel mehr wert als unsere Erfahrungen. Ich denke, wir alle machen auch immer wieder ganz persönliche Erfahrungen mit Gott. Alles andere wäre überraschend, denn Gott ist ein lebendiger Gott. Und auch Petrus hat davor mit seinen Lesern eine sehr persönliche Erfahrung geteilt, die sein ganzes Leben geprägt hat. Kommt mit mir zu 2. Petrus 1, Vers 16. Dort schreibt er von etwas, was 30 Jahre davor geschah. Es geht um die Verklärung von Jesus und er sagt, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, als wir euch die Kraft und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus bekannt machten, sondern wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Was für eine Erfahrung! Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch jene Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Diese Stimme hörten wir vom Himmel her kommen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Es ist ein einzigartiges Erlebnis, in dem Petrus die Herrlichkeit von Jesus Christus mit eigenen Augen erblicken darf. Aber Petrus sagt unmittelbar danach in Vers 19, es gibt ja etwas viel Besseres als selbst die beste aller persönlichen Erfahrungen, nämlich was? Vers 19, und wir haben das prophetische Wort. Wir haben das prophetische Wort umso fester. Und er tut gut daran, dass er darauf achtet, wie auf ein Licht, das einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen, wenn Jesus wiederkommt. Petrus sagt, keine persönliche Kraft, selbst diese von der Verklärung, gibt so viel Kraft wie das prophetische Wort im Alten Testament. Erinnerungen verschwimmen mit der Zeit, werden unscharf. Irgendwann fragt man sich, ob man sich das nicht doch alles eingebildet hat. Vielleicht war es auch die Pilzsuppe am Abend davor. Die Worte der Propheten sind vollkommen fest und unauslöschlich. Sie sind öffentlich und niemand kann sie manipulieren. Also denkt an die Worte, sagt Petrus. Die Worte, die von den heiligen Propheten vorhergesagt sind. Viel wichtiger als jede persönliche Erfahrung. Jedes Mal, wenn du deine Bibel öffnest, entreißt du deiner Gegenwart, deinem Alltagstrott, einen kleinen, aber einen sehr kostbaren Moment. Du sagst, ich lass mich nicht gefangen nehmen im Hier und Jetzt. Ich ergreife die Ewigkeit im Glauben an Jesus Christus. Ich ergreife die Ewigkeit in seinem Wort. Und das ist besonders wichtig angesichts der Spötter. Denn sie sagen, es bleibt doch eh alles, wie es schon von Anfang an der Schöpfung von Anfang an gewesen ist. Sie schenken den Verheißungen keinen Glauben, sondern machen sich über sie lustig. Und Petrus schreibt auch die Folgen von den Folgen in Vers 3. Hier heißt es, Vers 3, sie leben nach ihren eigenen Leidenschaften. Also hier sind Menschen, die die Ewigkeit völlig aus dem Blick verloren haben. Für sie ist die Ewigkeit nicht maßgebend, sondern ihr Verlangen. Und ihr Verlangen richtet sich nicht mehr darauf, wie sie das ewige Reich Gottes ergreifen, sondern ihr Verlangen richtet sich auf das Hier und Jetzt. Wenn es keine Ewigkeit gibt, dann lebe ich hier und jetzt nach meinen eigenen Leidenschaften. Das ist ja alles, was ich mitnehmen kann. Das heißt, in meinem Leben wird dann nicht mehr Gottes Wille entscheidend sein, dass ich nach ihm lebe und dadurch die Ewigkeit ergreife, sondern mein Wille geschieht, damit ich hier und jetzt meine Leidenschaften erfülle. Wenn man die Ewigkeit vergisst, Dann blickt man nur noch auf das materiell Sichtbare in der Gegenwart. Und so kann man Gott nicht gefallen. In dem Streben nach erfülltem Verlangen wird man Mensch und Schöpfung ausbeuten, weil man ja sein eigenes Verlangen maximieren will. Und dabei verliert man am Ende sich selbst. Und wenn ihr ehrlich seid, und wenn ich ehrlich bin, geht es uns nicht manchmal genau so, dass wir die Ewigkeit vergessen und ganz hier und jetzt gefangen sind? Und wenn Christen die Ewigkeit vergessen, dann fehlt dem christlichen Leben die Kraft. Und Jesus hat gesagt, wir sind das Salz der Erde. Und es soll seinen Geschmack nicht verlieren. Also lasst uns die Ewigkeit ergreifen, damit das Salz der Welt seinen Geschmack behält. Nun, um das wirklich glaubhaft zu tun, müssen wir in der Lage sein, dieser Herausforderung zu begegnen, die die Spötter vor uns stellen. Denn haben sie nicht im Grunde recht, dass alles beim Alten bleibt? Viel ändert sich nicht, oder? Nun, wenn Sie Ihre Bibeln kennen würden, diese Spötter, dann würden Sie sich an mindestens ein Ereignis erinnern, in dem Gott sehr plötzlich und sehr unerwartet eingegriffen hat. Die Rede ist hier von der Sintflut und die Aufforderung daraus lautet, erinnert euch an Gottes Gericht. Das ist der zweite Punkt, erinnert euch an Gottes Gericht. Vers 5. Denn dies ist ihnen verborgen, dass der Himmel von jeher war. Dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand haben, durch Gottes Wort. Wodurch, also durch Gottes Wort, auch die damalige Welt in der Sintflut vernichtet wurde. Also die Schöpfer beziehen sich schon auf die Bibel, die Schöpfer beziehen sich auf den Anfang der Schöpfung und stellen direkt die Verbindung her zum Hier und Jetzt und sagen, alles gleich. Aber dabei ignorieren sie zwei Dinge, die hier in diesen zwei Versen stecken. Zwei Dinge. Erstens ignorieren sie, dass die Schöpfung nur aus einem Grund Bestand hat. Himmel und Erde haben Bestand wodurch? Durch Gottes Wort. Sie sind genauso wie Gottes gebietet. Mit anderen Worten, das Unveränderliche dieser Welt, weswegen sie die Wiederkunft von Jesus ablehnen, ist nur deshalb unveränderlich und damit auch zuverlässig, ganz nebenbei, nur deshalb unveränderlich, weil Gott es durch sein mächtiges Schöpferwort aufrecht erhält. Tatsächlich kann die Wissenschaft bis heute keinen Grund dafür angeben, warum die Welt zuverlässig vorhersagbar ist. Die Wissenschaft beobachtet Gesetzmäßigkeiten, aber sie kann nicht erklären, warum es sie gibt. In der Bibel erfahren wir die Ursache dafür. Gottes Wort erhält die Welt, genauso wie sie ist. Und die richtige Reaktion auf dieses erhaltende Wort sollte nicht verächtlicher Spott sein, sondern staunende Dankbarkeit. Das ist die erste Sache, die Spötter übersehen. Die zweite Sache ist noch schwerwiegender. Sie übersehen nämlich auch, dass es nach der Schöpfung tatsächlich schon sehr bald eine sehr dramatische Veränderung gab. In Vers 6 ergänzt Petrus, durch Gottes Wort wird die Welt nicht nur erhalten, sie wurde auch schon einmal vernichtet durch die Sintflut und das völlig unerwartet. Die Schöpfer wiegen sich also in falscher Sicherheit, wenn sie nur mehr ihre eigenen Leidenschaften bedienen und denken, nur, es passiert ja eh nichts. Die Wasser der Sintflut sind nämlich nur ein Vorläufer. Ein Vorläufer für das Feuer am Ende der Zeit, Vers 7. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer. Aufbewahrt auf den Tag des Gerichts und das Verderben der gottlosen Menschen. Der einzige Grund, warum sich aktuell nichts ändert, ist der, dass Gottes Wort die Erde weiterhin aufspart für den Tag, wenn Jesus wiederkehrt. Genau wie in der Sintflut nur der eine gerechte Mann Noah mit seiner Familie gerettet wurde, so wird auch im kommenden Gericht nur die Familie Gottes gerettet, die zu dem einen gerechten Mann Jesus Christus gehört. Denn Jesus hat das Gericht schon für uns ertragen. Dazu gleich mehr. Für manche erfüllt sich also an diesem letzten Tag des Gerichts die kostbarste Verheißung. Aber nicht für alle. Nicht für gottlose Menschen. Nicht für die Spötter, die ohne Gott leben und Gott, weil sie Gottes Wort keinen Glauben schenken. Sie leben für sich und ihre Leidenschaften und diese Selbstbezogenheit muss ins Verderben führen, weil sie Gottes Willen und Gottes Wesen zutiefst widerspricht. Gott ist die Selbstlosigkeit in Person. Er ist selbstlose Liebe in Person. Am klarsten hat er das am Kreuz erwiesen. Dort starb Gottes Sohn Jesus Christus und er starb nicht für sich selbst. Er starb für uns. Völlig selbstlos. Für uns. Und das haben wir auch bitter nötig. Vorhin hatte ich schon angedeutet, Christen erheben keinen Vollkommenheitsanspruch für sich. Auch Christen machen Fehler, auch schwerwiegende Fehler. Auch Christen sind egoistisch und leben manchmal für ihre eigenen Leidenschaften. Wir alle kämpfen damit. Mit anderen Worten, Christen bekennen, dass auch sie Gottes Schuldspruch am Tag des Gerichts verdient hätten. Deshalb haben wir vorhin unsere Sünden erkannt. Auf sich selbst gestellt kann niemand diese kostbare Verheißung erlangen, niemand das ewige Leben für sich selbst ergreifen, aber im Tod seines Sohnes Jesus Christus macht Gott die kostbare Verheißung an uns wahr. Am Kreuz lässt Jesus das Gericht über sich ergehen, das nicht er verdient hat, sondern wir. Dort gibt Jesus sein Leben, damit wir nicht das Verderben empfangen, das wir eigentlich verdient hätten, sondern die kostbare Verheißung, die er uns schenkt, indem wir an ihn glauben. Am Ende gibt es nur zwei Möglichkeiten am Tag seiner Wiederkunft. Entweder man empfängt die Verheißung, weil man Jesus Christus geglaubt hat, oder Verderben, weil man ihm nicht geglaubt hat. Und wenn du auf Jesus vertraust, dann bist du auf dem geraden Weg in die Ewigkeit. Dann wartet Gottes kostbare Verheißung auf dich. Und das ist so wichtig, wenn sich der Alltagstrott scheinbar endlos hinzieht. Tag für Tag, morgens um 6, um 7 aufstehen, raus und auf Arbeit. Die Kinder haben uns davor um die Nacht gebracht, schon wieder. Alles läuft schief. Dann lasst uns Gottes allergrößte und kostbare Verheißung nicht vergessen. Lasst uns an Christus festhalten. Die Ewigkeit ergreifen heißt Christus im Glauben ergreifen. Und wie steht's mit dir? Hast du Christus ergriffen? Dann gehört die Ewigkeit dir. Wenn also der Fehler der Spötter in ihrem Trugschluss besteht, dass sich nichts in dieser Welt ändert, warum lässt sich Jesus so viel Zeit bis zu seiner Wiederkunft? Warum? Und das bringt uns zum dritten Punkt, den er lautet: Erinnert euch an Gottes Geduld. Erinnert euch an Gottes Geduld. Lesen wir ab Vers 8. Eins aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Ihr kennt das aus Psalm 90. Der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige für einen Verzug halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren geht. Gute Besserung. Der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige für einen Verzug halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Buße findet. Nachdem Petrus uns also gerade mit diesem unglaublich schwierigen Thema von Gottes Gericht konfrontieren musste, erinnert er hier ein weiteres Mal an die Schrift, Psalm 90, wir haben es wieder erkannt, und er präsentiert uns mit der positiven Kehrseite. Er sagt, Gott will überhaupt nicht, dass jemand im Gericht verloren geht. Er will, dass jeder zur Buße findet. Buße heißt, sich von seiner Selbstbezogenheit abkehren und zu Gott umkehren. Das ist der einzige Grund, warum Gott den Tag, an dem Jesus wiederkommt, zurückhält. Er hat Geduld. Für ihn sind 1000 Jahre wie ein Tag. Der ewige Gott hat eine andere Perspektive auf Zeit als wir. Er wartet, damit Menschen umkehren. Ist das nicht eine wunderbar stärkende Botschaft? Gott will nicht, dass jemand von uns verloren geht. Wenn Gott etwas nicht will, dann wird es auch nicht geschehen. Sein Mittel dazu ist die Erinnerung an Gottes Wort, die Erinnerung an die Verheißung. Wenn wir also uns der Herausforderung der Spötter gegenübergestellt sehen, dann wissen wir erstens, dass die Bibel selbst ein völlig anderes Geschichtsbild beschreibt, als dieses plumpe, alles bleibt, wie es immer war. Erstens stimmt es nicht wegen der Sintflut, um nur ein Beispiel für Gottes Gericht aus der Vergangenheit zu nehmen. Es gibt noch weitere. Zweitens stimmt es auch nicht für die Gegenwart. Laut Vers 3 leben wir in den letzten Tagen. Wir leben in den Tagen von Gottes Geduld. In den Tagen der Umkehr. Das heißt, auch wenn die Welt komplett gleich zu bleiben scheint, dann verändert Gott etwas. Gott verändert das Wichtigste. Er verändert uns. Er führt Menschen zur Buße. Das ist das, was in den letzten Tagen geschieht. Er sorgt dafür, dass keines seiner Kinder verloren geht. So erkennen wir Gottes Macht im Hier und Jetzt. Es bleibt nicht alles, wie es ist. Und dieses Wirken in uns ist dieselbe Macht seines Wortes, durch das er die Erde erhält, durch das er die Erde vernichtet hat und durch das er die Erde noch einmal zum Ende führen wird. Diese Kraft verändert uns. Beim Erinnern geht es Petrus immer um Erkenntnis. Und diese Erkenntnis von Gottes Geduld, die wird etwas sehr Wichtiges verhindern. Sie wird verhindern, dass wir ungeduldig werden und fragen, na, wo bleibt denn die Wiederkunft? Wir kennen nun Gottes Zeitgefühl, seine Geduld. Und wir können dankbar dieselbe Perspektive einnehmen. Das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus ist heute näher als gestern. Aber Gott hat weiterhin Geduld. Also lasst uns abkehren von unserer Selbstbezogenheit und hinwenden zur Selbstlosigkeit, die Gottes Wesen entspricht. Genau das ist der Punkt, zu dem die Schrift uns hier hinführt. Das ist, wie wir die Ewigkeit ergreifen hier. Und jetzt schauen wir uns diesen letzten Punkt an, wie wir die Ewigkeit ergreifen. Kommt mit mir zu Vers 11. Da nun das alles zergehen wird, wie müsst ihr euch dann durch einen heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht auszeichnen, indem ihr wartet und hinheilt auf das Kommen des Tages Gottes, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Einmal mehr erinnert uns Petrus an das prophetische Wort. Diesmal ist es Jesaja 65, 17 im letzten Vers, ihr seht es auch in der Fußnote. Und er beschreibt den Unterschied, den die Erwartung der Verheißung in unserem Leben machen wird. Er sagt, diese Erwartung lässt uns gleichzeitig, was? Warten und hineilen. Hört sich fast wie ein Widerspruch an. Also, wie gehören die beiden zusammen? Nun, warten bedeutet, dass man sich nicht den eigenen Leidenschaften hingibt. Dass man alles selbst hier raffen muss, ja, weil man nicht an die Ewigkeit glaubt. Christen können warten, weil die allergrößten und die allerbesten und die kostbaren Verheißungen erfüllt werden. Und das ist uns sicher. Deshalb können wir jetzt warten. Hineilen bedeutet, dass wir stattdessen etwas anderes aktiv anstreben. Einen heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht. Das ist es, wozu die Buße führt, die Gott für alle Menschen will. Zu einem heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht, indem wir uns an die Verheißungen erinnern, an Gottes Gericht erinnern und an Gottes Geduld erinnern. Das treibt uns hin zu einem Leben, das Gott gefällt. Ihr Lieben, Petrus will verhindern, dass Christen dem Irrtum der Spötter verfallen. Der Weg dorthin beginnt nicht mit dem Spotten. Er beginnt mit dem Vergessen. Mit dem Vergessen der Verheißung. Mit dem Vergessen von Gottes Wort. Mit dem Vergessen von Gottes Gericht in der Sintflut und am Kreuz. Dort sehen wir, dass Gott nicht will, dass eins seiner Kinder verloren geht. Gott ist nicht im Verzug, er ist geduldig. Also lasst uns nicht gefangen genommen werden, lasst uns nicht eingenommen werden vom Hier und Jetzt im Alltag. Von der Werbung, die unsere Leidenschaften anfachen will, unter anderem. Eingenommen werden von den quengelnden Kindern und den drängenden Deadlines und den nervigen Handys, die immer unsere Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt lenken und unsere Aufmerksamkeit fordern. Lasst uns die Ewigkeit ergreifen, indem wir die Erinnerung an Gottes Verheißungen festhalten. Als ich mich gefragt habe, wie ich das tun kann, fiel mir eine sehr einfache Sache ein, die schon länger in meinem Hinterkopf ist. Ich möchte einfach meine Wände zu Hause mit Bibelsprüchen pflastern. Vielleicht macht ihr das schon lange. Ich will einfach erinnert werden, wenn ich nach Hause komme, wenn ich meinen Blick an die Wand werfe, welche wunderbaren Verheißungen mich erwarten. Wäre das nicht was für dein Haus? Oder vielleicht hast du es schon. Vielleicht gibt es etwas anderes, was du tun könntest. Was auch immer dir hilft, lass sie uns ergreifen, diese wunderbaren, diese kostbaren Verheißungen, und lass uns miteinander eingehen ins ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Dann lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass unsere Zuversicht nicht allein auf unseren persönlichen Erfahrungen basiert, sondern auf deinem kostbaren, ewigen Wort, dass du in den heiligen Propheten gesprochen hast. Danke, dass wir diese Festigkeit haben dürfen. Und wir danken dir, dass du uns darin erinnerst, nicht so zu sein wie die Spötter, weil wir dort die Verheißung finden und die Ankündigung des Gerichts und dein geduldiges Wesen. Und Herr, hilf uns, dass wir das glauben und nicht vergessen, damit wir nicht zu Spöttern werden, damit wir nicht die Ewigkeit aus dem Blick verlieren, sondern sie ergreifen. In Jesu Namen. Amen.